My brothers and sisters,
meine Brüder und Schwestern, ich bin dankbar für diese Gelegenheit, mit Ihnen die Wohlfahrtsgrund des Priestertums in der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi aus dem Blickwinkel des Evangeliums zu betrachten. Die düsteren wirtschaftlichen Aussichten, die die Welt seit langem bedrohen, haben uns nun eingeholt. Die Auswirkungen dieser wirtschaftlichen Umwälzung auf die Kinder unseres himmlischen Vaters erfordern heute mehr als jemals zuvor, die Wohlfahrt aus dem Blickwinkel des Evangeliums zu betrachten. Die auf dem Priestertum beruhenden Grundsätze der Wohlfahrt haben sowohl zeitliche als auch geistige Bedeutung. Sie sind zudem ewig gültig und gelten unter allen Gegebenheiten. Ob wir nun reich oder arm sind, sie sind für uns bestimmt. Weil immer wir die Grundsätze der Wohlfahrt anwenden, leisten wir einen reinen und makellosen Dienst vor Gott, so wie er in den Heiligen Schriften definiert ist. Der Erlöser hat gesagt, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Er trug uns auch auf, dass wir nicht nur Waisen und Witwen ausfindig machen und für sie sorgen sollen, wenn sie in Not sind, sondern uns vor jeder Befleckung durch die Welt bewahren sollen. Mit anderen Worten, wir tun nicht nur Gutes, wir streben danach, gut zu sein. Also bedeutet Wohlfahrt aus dem Blickwinkel des Evangeliums, unseren Glauben an Jesus Christus in die Tat umzusetzen. Wir dienen anderen so, wie der Heilige Geist es uns eingibt. Wenn wir nach den Grundsätzen der Wohlfahrt leben, wenden wir die Lehren des Erlösers hier im Erdendasein an. Worin bestehen denn nun diese Grundsätze der Wohlfahrt? Wie können wir sie als geistigen und zeitlichen Bestandteil in unser tägliches Leben einfügen? Der erste Bestandteil lässt sich mit dem Begriff vorausschauende Lebensweise beschreiben. Wir sollen voller Freude so leben, dass wir mit unseren Mitteln auskommen und auf das Auf und Ab im Leben vorbereitet sind, damit wir bereit sind für stürmische Zeiten, wenn sie plötzlich über uns hereinbrechen. Vorausschauend leben bedeutet, nicht die Dinge dieser Welt zu begehren. Es bedeutet, die Ressourcen der Erde weise zu nutzen und selbst in Zeiten des Überflusses nicht zu verschwenden. Vorausschauend leben bedeutet, übermäßige Schulden zu vermeiden und mit dem, was wir haben, zufrieden zu sein. Wir leben in einer Zeit, in der Anspruchsdenken vorherrscht. Viele meinen, dass sie all das haben sollten, was andere haben, und zwar sofort. Da sie nicht abwarten können, bis ihre Wünsche erfüllt werden, machen sie Schulden, um sich zu kaufen, was sie sich nicht leisten können. Das Resultat wirkt sich immer sowohl auf das zeitliche als auch auf das geistige Wohlergehen aus. Wenn wir Schulden machen, verschleudern wir einen Teil unserer überaus wertvollen Entscheidungsfreiheit und begeben uns in eine selbstverschuldete Knechtschaft. Wir müssen unsere Zeit, Kraft und Mittel dafür einsetzen, zurückzuzahlen, was wir uns gebeugt haben. Mittel, mit denen wir uns selbst, unseren Angehörigen und anderen hätten helfen können. Da unsere Freiheit durch die Schulden eingeschränkt ist, fühlen wir uns durch die zunehmende Hoffnungslosigkeit körperlich schwach, mental niedergeschlagen und unsere Geistigkeit leidet darunter. Unser Selbstwertgefühl wird beeinträchtigt und auch die Beziehung zum Ehepartner und zu den Kindern, zu den Freunden und Nachbarn und letztlich auch zum Herrn. Damit wir unsere Schulden jetzt abzahlen und künftig Schulden vermeiden können, müssen wir Glauben an den Erretter ausüben. Wir müssen nicht nur besser handeln, wir müssen besser sein. Es erfordert großen Glauben, schlicht und einfach zu sagen, wir können es uns nicht leisten. Es erfordert Glauben, darauf zu vertrauen, dass es sich besser leben lässt, wenn wir unsere Wünsche aufgeben, damit wir für unsere eigenen Bedürfnisse und die anderer aufkommen können. Ich bezeuge, dass derjenige glücklich ist, der mit seinen Mitteln auskommt und ein wenig für künftige Erfordernisse sparen kann. Wenn wir vorausschauend leben und unsere Talente und Gaben entfalten, werden wir selbstständiger. Selbstständig sein bedeutet, Verantwortung für unser geistiges und zeitliches Wohlergehen zu übernehmen und auch für diejenigen, die der himmlische Vater uns anvertraut hat. Nur wenn wir selbstständig sind, können wir Jesus Christus wahrhaft darin nacheifern, anderen zu dienen und ihnen ein Segen zu sein. Es ist wichtig zu erkennen, dass Selbstständigkeit ein Mittel zum Zweck ist. Letztlich ist unser Ziel, wie der Erlöser zu werden. Mit diesem Ziel kommen wir umso näher, je mehr wir anderen selbstlos dienen. Unsere Fähigkeit zu dienen nimmt entweder zu oder ab, je nachdem, wie selbstständig wir sind. Wie Präsident Marion G. Romney einst sagte, Hungrige können nicht aus leeren Regalen gespeist werden. Geld zur Unterstützung eines Bedürftigen kann nicht aus einem leeren Geldbeutel genommen werden. Jemand, der seelisch ausgelaugt ist, kann keine Unterstützung leisten und kein Verständnis aufbringen. Unterweisung kann von niemandem kommen, der nichts gelernt hat. Und vor allem kann geistige Führung von niemandem kommen, der geistig schwach ist. Ende des Zitats. Wie also erhalten wir die Hilfe des himmlischen Vaters, damit wir genug haben für unseren eigenen Bedarf und auch genug, um anderen zu dienen? Einer der wichtigsten Grundsätze der Wohlfahrt ist das Zahlen des Zehnten und anderer Spenden. Der wichtigste Zweck des Zehnten besteht darin, dass wir Glauben entwickeln. Wenn wir das Gebot befolgen, jährlich ein Zehntel all unseres Ertrags zu zahlen, werden wir besser. Unser Glaube wächst und hilft uns durch die Prüfungen, Drangsale und Sorgen des Lebens hindurch. Wenn wir den Zehnten zahlen, lernen wir auch unser Verlangen und Begehren, nach den Dingen dieser Welt unter Kontrolle zu halten, im Umgang mit unseren Mitmenschen ehrlich zu sein und für andere Opfer zu bringen. In dem Maß, wie unser Glaube wächst, nimmt auch unser Wunsch zu, das Gebot, das Fastopfer zu zahlen, zu halten. Diese Opfergabe umfasst mindestens die Kosten zweier Mahlzeiten, die wir nicht zu uns nehmen, während wir fasten. Das Fastopfer ermöglicht uns, anonym zu geben, damit unsere Brüder und Schwestern davon profitieren, die geistig und zeitlich bedürftig sind. Wir geben ohne jegliche irdische Anerkennung oder Vorteile zu erwarten. Wenn wir großzügig geben, folgen wir dem Beispiel des Erretters, der großzügig sein Leben für die ganze Menschheit gab. Er sagte, und gedenkt in allem der Armen und der Bedürftigen, der Kranken und der Bedrängten, denn wer das nicht tut, der ist nicht mein Jünger. Als wahre Jünger Christi geben wir auch so, wie es der barmherzige Samariter tat, der unerschrocken einem unbekannten Bruder am Wegesrand rettete. Joseph Smith sagte, wenn ein Mann von der Liebe Gottes erfüllt ist, gibt er sich nicht damit zufrieden, nur seine Familie zu segnen, sondern er streift durch die ganze Welt und möchte die ganze Menschheit segnen. Wie neuzeitliche Propheten verkündeten, geht es bei einigen der wichtigsten Aspekte der Wohlfahrt darum, dass wir uns auf die Zukunft vorbereiten. Uns auf die Zukunft vorbereiten bedeutet, unser Einkommen einzuteilen. Wenn wir für unsere Familie oder für uns allein einen genauen Haushaltsplan aufstellen und uns daran halten, fällt es uns leichter, den Unterschied zwischen unseren Wünschen und Bedürfnissen zu erkennen. Wenn wir diesen Haushaltsplan im Familienrat besprechen, können unsere Kinder lernen und üben, wie man klug mit Geld umgeht und dabei mitwirken, für die Zukunft zu planen und zu sparen. Uns auf die Zukunft vorbereiten bedeutet auch, uns eine Ausbildung anzueignen und eine gut bezahlte Arbeit zu finden. Wenn Sie im Moment Arbeit haben, tun Sie alles, was Sie können, um der Firma, für die Sie tätig sind, ein wertvoller, unentbehrlicher Mitarbeiter zu sein. Strengen Sie sich an und erarbeiten Sie sich ein Recht auf Ihren Lohn. Da Betriebe weiterhin Arbeitsstellen abbauen oder ganz schließen, mag selbst ein vorbildlicher Angestellter in die Situation geraten, dass er sich eine neue Arbeit suchen muss. Das bietet die Chance, sich auf den Herrn zu verlassen, zu wachsen und gestärkt zu werden. Wenn Sie gerade eine neue Arbeitsstelle suchen, glauben Sie noch fester daran, dass der Herr Sie segnen will und kann. Fragen Sie außerdem Menschen, denen Sie vertrauen, im Rat und scheuen Sie sich nicht, ein Netz von Beziehungen aufzubauen und um Hilfe bei Ihrer Arbeitssuche zu bitten. Ändern Sie bei Bedarf Ihren Lebensstil und ziehen Sie vielleicht auch um, damit Sie mit Ihrem Einkommen auskommen. Seien Sie bereit, sich fortzubilden und lernen Sie neue Fertigkeiten, unabhängig davon, wie alt Sie sind. Bleiben Sie gesund und pflegen Sie eine innige Beziehung zu Ihrem Ehepartner und Ihren Kindern. Und vor allem, seien Sie dankbar. Danken Sie im Gebet für alles, was Ihnen gegeben ist. Der himmlische Vater liebt Sie. Sein Sohn hat verheißen, dies alles wird dir Erfahrung bringen und dir zum Guten dienen. Meine Brüder und Schwestern, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir die Aspekte der Wohlfahrt in unserem Leben anwenden und unseren Brüdern und Schwestern beibringen, das Gleiche zu tun. In den Heiligen Schriften steht, wenn ihr bereit seid, werdet ihr euch nicht fürchten. Wenn wir die Gebote halten und die Grundsätze der Wohlfahrt anwenden, können wir den Geist des Herrn immer bei uns haben, damit er uns durch die Stürme dieser letzten Tage hindurch hilft und unserer Seele Frieden zuspricht. So wie wir unsere zeitlichen Mittel für schwierige Zeiten sparen, bereitet es uns auf geistige Prüfungszeiten vor, wenn wir die Gebote halten und beten, die heiligen Schriften lesen und uns auf den Heiligen Geist verlassen. Indem wir gehorsam sind, sammeln wir den notwendigen Glauben an, um den Schwierigkeiten und Herausforderungen des Lebens zu begegnen. Wenn wir uns vor jeder Befleckung durch die Welt bewahren und somit gut sind, sind wir fähig, unseren Brüdern und Schwestern auf der ganzen Welt Gutes zu tun, und zwar zeitlich wie auch geistig. Ich bezeuge, dass sich unsere christliche Liebe daran misst, wie wir die Wohlfahrtsgrundsätze des Priestertums anwenden. Wir haben die kostbare Chance, das wiederhergestellte Evangelium Christi auf Erden anzuwenden, unseren Glauben in die Tat umzusetzen und eine Fülle der Freude Gottes in diesem Leben und in der künftigen Welt zu empfangen. Ich lege mein besonderes Zeugnis ab, dass unser Retter lebt und dass er sein Leben gab für unsere ewige Wohlfahrt. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Meine lieben Brüder und Schwestern, es ist mir eine Ehre, zu Ihnen über die Verantwortung der Gemeinde-FHV-Leiterin im Bereich Wohlfahrt zu sprechen. Hinter mir hängen die Porträts der Frauen, die einmal Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung waren. Als ich mich mit ihren Biografien befasste, musste ich daran denken, dass diese Organisation ihre Arbeit in Zeiten von Wachstum und Wohlstand, aber auch während Kriegen, Hungersnöten, Epidemien und Wirtschaftskrisen verrichtet hat. Die Lektionen, die wir aus der Vergangenheit lernen, können uns auch heute helfen, wenn wir Naturkatastrophen, Kriege, politische Umwälzungen, Prüfungen im Privatleben oder finanzielle Schwierigkeiten erleben. Die Frauenhilfsvereinigung soll Hilfe bieten, mit anderen Worten, Menschen aus Schwierigkeiten emporheben, aufrichten oder befreien und ihnen die Last leichter machen. Es war schon immer unsere Aufgabe, Frauen und ihre Familien bei ihrer lebenslangen Aufgabe zu unterstützen, gläubiger und rechtschaffener zu werden, die Familie und das Zuhause zu stärken und dem Herrn und seinen Kindern zu dienen. Heute befassen wir uns mit dem Teil unserer Arbeit, der die Wohlfahrt betrifft, und wir sprechen darüber, wie wir unter der Leitung des Bischofs die Schwestern organisieren, belehren und motivieren können, damit sie sich um die Armen und Bedürftigen kümmern und ihnen helfen, auf eigenen Füßen zu stehen. Die FHV, deren Aufgabe es ist, sich um das geistige Wohlergehen und die geistige Errettung aller weiblichen Mitglieder der Kirche zu sorgen, wurde gegründet, um den Armen, den Notleidenden, den Witwen und den Waisen Linderung zu verschaffen und alle wohltätigen Absichten zu erfüllen. Dazu gehört Linderung von Armut, Linderung von Krankheit, Linderung von Zweifel, Linderung von Unwissenheit, Linderung von allem, was die Freude und den Fortschritt der Frau behindert. Ich habe Präsident Monson mit Hochachtung über die FHV-Leiterinnen sprechen hören, die mit ihm während seiner Zeit als junger Bischof zusammenarbeiteten. Er und diese FHV-Leiterinnen hielten sich an das gleiche Muster, das wir auch heute haben. Auf seine Weisung besuchte die FHV-Leiterin die Mitglieder zu Hause und stellte fest, ob genügend zu essen vorhanden war, ob es an Einrichtungsgegenständen, Fertigkeiten, seelischer Stärke oder anderem fehlte. Mit Hilfe des Gebets und ihrer geistigen Gaben trachteten die FHV-Leiterinnen nach Inspiration, damit sie die Bedürfnisse einer Familie richtig einschätzen konnten. Durch ihre Einschätzung konnte er dann planen, wie diese Menschen unabhängiger werden konnten. Die FHV-Leiterin hat aber nicht nur die Aufgabe, dem Bischof dabei zu helfen, sich um die Bedürftigen zu kümmern. Die FHV nimmt es auch in die Hand, die FHV-Schwestern zu organisieren, zu belehren und zu motivieren, damit jede von ihnen auf eigenen Beinen steht. Um ihre Aufgaben besser zu begreifen, können die Führungsbeamten sich einige wichtige Fragen stellen. Was bedeutet Selbstständigkeit? Zweitens, welche Pflichten hat jede Schwester in puncto Selbstständigkeit? Drittens, wie gut kommen die Schwestern in meiner Gemeinde allein zurecht? Viertens, welche Fertigkeiten, die für die Selbstständigkeit unerlässlich sind, müssen die Schwestern in meiner Gemeinde entwickeln? Fünftens, wie können wir einander helfen, mehr auf eigenen Füßen zu stehen? Selbstständigkeit bedeutet, dass wir alle alles, womit der himmlische Vater uns gesegnet hat, dafür verwenden, für uns und unsere Familie zu sorgen und selbst Lösungen für unsere Probleme zu finden. Jeder von uns muss versuchen, Problemen vorzubeugen und lernen, Schwierigkeiten zu meistern, wenn sie eintreten. Dieses Gemälde hängt in meinem Büro. Darauf sieht man eine Frau in einem Lagerraum. Aus diesem Bild erfährt man nicht gerade viel über Lagerung oder das Konservieren von Lebensmitteln. Schauen Sie die Frau an. Sie steht dort allein und man weiß nicht, ob sie verheiratet oder alleinstehend ist. Sie hat eine Schürze umgebunden. Daran sieht man, dass sie gearbeitet hat. Arbeit ist ein wesentlicher Grundsatz für die Selbstständigkeit. Man kann davon ausgehen, dass sie mit eigenen Händen alle Lebensmittel, die man hier sieht, hergestellt hat. Sie hat Vorbereitungen getroffen. Betrachten Sie ihr Gesicht. Sie scheint ein wenig erschöpft, aber von Frieden erfüllt zu sein. An den Augen kann man ihr ablesen, wie ausgeglichen und zufrieden sie ist. Sie sieht aus wie eine Frau, die wahrhaft auf eigenen Beinen steht. Wie wird man unabhängig? Indem man sich ausreichend Wissen aneignet und so viel wie möglich lernt, seine Gesundheit erhält, klug mit Geld und anderen Mitteln umgeht, geistige Stärke entwickelt, für Notfälle und Unvorhergesehenes vorsorgt und darauf achtet, dass es einem in sozialer und seelischer Hinsicht gut geht. Welche Fertigkeiten brauchen wir also, um mehr auf eigenen Beinen zu stehen? Meine Großmutter musste wissen, wie man ein Huhn schlachtet und rupft. Bisher musste ich noch kein Huhn schlachten oder rupfen. Doch schon in der Anfangszeit der Kirche bat Brigham Young die Schwestern eindringlich, zu lernen, wie man Krankheiten in der Familie vorbeugt, Gebrauchsgegenstände selbst anfertigt und über die Finanzen Buch führt und sich andere nützliche Fertigkeiten anzueignen. Diese Grundsätze gelten auch noch heute. Bildung ist nach wie vor ungemein wichtig. Jeder von uns ist Lehrer und Lernender. Und jeden Tag brauchen wir Fertigkeiten im Lesen und Schreiben. Wir müssen mit der Technik umgehen und logisch denken können. Außerdem besteht ein großer Bedarf an besseren Kommunikationsfertigkeiten bei Ehepaaren und in Familien. Und noch nie war es so wichtig, dass Eltern ihre Sache gut machen. Wir beobachten auch eine immer größere Verschuldung und einen zunehmenden Kaufrausch in der Welt. Ich habe etliche Bischöfe gefragt, welche Fertigkeiten die Schwestern in ihrer Gemeinde am dringendsten für ihre Unabhängigkeit brauchen, und sie antworteten: Geldeinteilung. Eine Frau muss begreifen, was es bedeutet, etwas auf Kredit zu kaufen und wie man sich an einen Haushaltsplan hält. Als zweites nannten die Bischöfe das Kochen. Mahlzeiten, die zu Hause zubereitet und gegessen werden, kosten weniger, sind gesünder und stärken die familiären Bande. Ich habe überall auf der Welt gesehen, wie Schwestern einander beispielhaft helfen, auf eigenen Beinen zu stehen. In den Vereinigten Staaten versammeln sich Schwestern und lernen, mit ihren Geldmitteln Haus zu halten, damit sie umsichtig einkaufen und Schulden abbauen können. Ältere Schwestern bringen jüngeren Frauen bei, wie man kocht und zu Hause gesunde Mahlzeiten zubereitet. In Ghana lernen Schwestern gemeinsam lesen. In Peru verschweißen Schwestern Reis und Bohnen in Tüten und müssen dann nicht hungern, wenn es Erdbeben gibt. Auf den Philippinen, wo regelmäßig Taifune wüten, bereiten Schwestern Verpflegungspakete für den Fall vor, dass sie ihr Haus verlassen müssen. Auf einem anderen Gemälde, das in meinem Büro hängt, sieht man, wie dieser Grundsatz überall angewandt werden kann. Hier sehen wir eine Familie auf den Philippinen in ihrer Nipa-Hütte, die auf Pfählen über dem Boden steht. Im Vordergrund sieht man einen großen Krug mit Wasser. Da ist ein Korb voller Mangos, Brennstoff zum Kochen und eine einfache Lampe, damit man etwas sehen kann. Die Familie sitzt am Esstisch und hat den Kopf zum Gebet geneigt. An der Wand hängt der handgestickte Spruch: Die Familie ist ewig. Ich kann mir vorstellen, dass die Mutter dieser Familie in den Versammlungen und Aktivitäten der FAV viele der zur Unabhängigkeit beitragenden Grundsätze und Fertigkeiten gelernt hat, die hier zu sehen sind. Wie gut kommen die Schwestern in ihrer Gemeinde allein zurecht? Wie können sie fertigstellen, was sie brauchen? Und wer soll der FAV-Leiterin bei dieser Aufgabe helfen? Da dies das Werk des Herrn ist und die FAV-Leiterin von Gott berufen ist, hat sie Anspruch auf Gottes Hilfe. Sie hat auch die Unterstützung von guten Besuchslehrerinnen, die wissen, dass sie über die Schwestern wachen und sich um sie kümmern sollen. Aus den Berichten der Besuchslehrerinnen und anderer Schwestern erfährt sie, welche Bedürfnisse es gibt. Sie kann auch auf die Hilfe von Komitees und jüngeren Schwestern zurückgreifen, die voller Energie sind und bereit zu helfen. Dieses dritte Gemälde aus meinem Büro heißt Pionierhebamme. Es erinnert mich daran, dass eine Schwester mit einer Fertigkeit vielen von Nutzen sein kann. Ein Beispiel dafür ist meine Ururgroßmutter Mary Ann Hamblin. Sie war Hebamme und holte über 2000 Babys auf die Welt. Sie leistete einen wertvollen Beitrag an Zeit und Talenten für das Vorratshaus des Herrn. Wenn wir für uns und andere Vorsorge treffen, zeigen wir, dass wir Jünger des Herrn Jesus Christus sind. Wie bei vielen von Ihnen inspirierte auch mich das Beispiel meiner Mutter und anderer FFV-Schwestern, und ich lernte so die Grundsätze der Selbstständigkeit. Eine dieser Frauen war meine liebe Schwiegermutter June, die 30 Jahre lang fast ununterbrochen in der FFV-Leitung war. Als sie letztes Jahr plötzlich verstarb, wurde offensichtlich, welch ein unabhängiges Leben sie geführt hatte. Sie hatte einen gültigen Tempelschein und heilige Schriften und Leitfäden zum Studium des Evangeliums, die sie offensichtlich häufig benutzt hatte. Liebevoll teilten wir die Töpfe, Pfannen und das Geschirr auf, mit denen sie tausende Mahlzeiten zubereitet hatte. Sie hinterließ uns Steppdecken, die sie aus alter Kleidung angefertigt hatte. Sie beherzigte das alte Sprichwort, flicke es, trage es auf, mach es passend oder verzichte darauf. Wir sahen auch ihren Vorrat an Lebensmitteln, die sie selbst angebaut, eingemacht und eingelagert hatte. Besonders zu Herzen gingen uns ihre kleinen Notizbücher, in denen sie viele Jahre lang gewissenhaft über ihre Ausgaben Buch geführt hatte. Dank ihrer vorausschauenden Lebensweise hinterließ sie etwas Geld, das sie für Notfälle gespart hatte, und sie hinterließ keine Schulden. Aber das Wichtigste ist, dass sie die Fähigkeiten, die sie sich während ihres glaubentreuen Lebens angeeignet hatte, vielen anderen mit auf den Weg gegeben und sie dadurch inspiriert hat. Als Führungsbeamte zeigen wir unseren Glauben, wenn wir unsere Zeit, unsere Talente, unsere Versammlungen und Aktivitäten dazu nutzen, uns um das zu kümmern, worauf es bei der zeitlichen und geistigen Wohlfahrt und der Errettung ankommt. Wenn wir das tun, werden wir mehr als genug Liebe, Einigkeit, Freude, schwesterliche Verbundenheit und Segnungen genießen können. Ich bezeuge, dass die Arbeit der FFV ein wesentlicher Bestandteil der wiederhergestellten Kirche des Herrn ist und dass sein Werk heute von einem lebenden Propheten geleitet wird. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Hello, brothers and sisters.
Guten Tag, Brüder und Schwestern. Ich bin Bischof David Burton und habe heute die Ehre, mit sechs wunderbaren Bischöfen aus dem Fall Centerville North in Utah zusammen zu sein. Wir befinden uns am Welfare Square in Salt Lake City. Vielen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben. Wir sprechen über die Aufgabe des Bischofs, diejenigen ausfindig zu machen, die nicht auf eigenen Füßen stehen können, und sich um sie zu kümmern. Zu Beginn kommen mir zwei Zitate von Präsident J. Reuben Clark Jr. in den Sinn. Präsident Clark gehörte viele Jahre der ersten Präsidentschaft der Kirche an und hat entscheidend an der Entwicklung des Wohlfahrtsplans der Kirche mitgewirkt, den man seinerzeit noch Sicherheitsplan der Kirche nannte. Präsident J. Reuben Clark rief einmal einen Bischof an, um ihm mitzuteilen, dass eine alleinstehende Mutter mit drei kleinen Kindern an diesem Tag in dessen Gemeindegebiet gezogen war. Präsident Clark bat den Bischof, sich so schnell wie möglich zu ihrer neuen Wohnung zu begeben und ihr zu helfen, so gut er konnte. Präsident Clark sagte dem Bischof, wenn ich könnte, würde ich dieser Schwester helfen, aber ich bin lediglich erster Ratgeber des Präsidenten der Kirche und nicht bevollmächtigt, eine Anweisung des Bischofs für das Vorratshaus auszustellen. Sie haben dieses Recht und dürfen das, sagte er, und deshalb rufe ich Sie an und bitte Sie zu veranlassen, was in diesem Fall Ihrer Meinung nach notwendig ist. Bei einer anderen Gelegenheit sagte Präsident Clark in einer beeindruckenden Ansprache, der Herr hat gesagt, dass der Auftrag für die Armen der Kirche zu sorgen und die Ermessensfreiheit in dieser Sache allein beim Bischof liegt. Er und nur er allein hat die Aufgabe zu entscheiden, welche Mitglieder seiner Gemeinde wann, wie und in welchem Umfang Zuwendungen aus den Mitteln der Kirche erhalten. Das ist eine hohe und heilige Pflicht, die der Herr selbst ihm auferlegt hat. Dieser Pflicht kann sich der Bischof nicht entziehen. Er kann sich davor nicht drücken. Er kann sie nicht jemand anders übertragen und sich ihrer auf diese Weise entledigen. Ganz gleich, an wen er sich um Hilfe wendet, verantwortlich bleibt immer er. Welche Aufgaben hat der Bischof im Rahmen der Wohlfahrt? Es sind mindestens drei. Dazu zählen erstens, den Mitgliedern die Grundlagen der Selbstständigkeit nahebringen und sie dazu anhalten, unabhängig zu werden. Die beiden vor kurzem veröffentlichten Broschüren über die Familienfinanzen und die Vorratshaltung in der Familie können sehr hilfreich dabei sein, den Mitgliedern die Bedeutung dieser Unabhängigkeit klarzumachen. Zweitens, dafür sorgen, dass die Mitglieder des Gemeinderats ihre Aufgaben kennen und sie auch erfüllen. Und drittens, nach den Grundsätzen der Wohlfahrt Hilfe leisten. Die gerade erschienene Broschüre Vorsorge auf die Weise des Herrn, Kurzanleitung für Führungsbeamte im Bereich Wohlfahrt, behandelt noch einmal das eigentliche Ziel der Wohlfahrt, nämlich die Selbstständigkeit und die Grundsätze, auf der sie beruht. Der Herr hat offenbart, dass die Mitglieder der Kirche von ihrer Habe mit den Armen teilen sollen. Und es soll vor den Bischof gelegt und in meinem Vorratshaus aufbewahrt werden, sodass den Armen und Bedürftigen zuteil werden kann. Jedem Bischof steht eine Reihe von Werkzeugen zur Verfügung, womit er den Armen helfen kann. Man nennt diesen Werkzeugkasten das Vorratshaus des Bischofs. Zu diesem Vorratshaus gehören erstens Geld, Geld, das von den Mitgliedern gespendet wird, die fasten und dafür gesegnet werden. Zweitens Artikel des täglichen Bedarfs, die von der Kirche hergestellt oder für die Bischöfe angeschafft werden. Und drittens die Zeit, die Talente und die sonstigen Mittel der Mitglieder. Diese Talente, die hilfreich sein können und gebraucht werden, bilden mitsamt dem Geld und den Bedarfsartikeln das Vorratshaus des Herrn. Das Vorratshaus des Herrn steht jedem Bischof zur Verfügung und es gibt in jeder Gemeinde eins. Entgegen der vorherrschenden Meinung ist das Vorratshaus des Herrn nicht auf ein Gebäude oder ein Warenhaus voller versandfertiger Gebrauchsartikel beschränkt. Wenn ein Bischof seinem göttlichen Auftrag nachkommt, nach den Armen zu forschen und sich ihrer Bedürfnisse anzunehmen, muss er häufig schwierige Entscheidungen treffen. Der Bischof, der vor dieser Aufgabe steht, ist jedoch mit der Gabe der Unterscheidung gesegnet und hat einen großen Anspruch darauf. Jeder einzelne Fall, mit dem man zu tun hat, erfordert Inspiration. Mit der Führung des Geistes kann ein Bischof, dem die Grundlagen der Wohlfahrt bewusst sind, am besten entscheiden, wer bedürftig ist, wie viel Hilfe von welcher Art benötigt wird und wie lange sie wohl benötigt wird. Sie mögen sich fragen, was gehört denn zu den bewährten Grundlagen der Wohlfahrt, die dem Bischof helfen, die bestmögliche Entscheidung zu fällen? Nun, erstens, er darf nicht vergessen, dass er verpflichtet ist, die Armen ausfindig zu machen. Er muss erkennen, dass es nicht genügt, nur zu helfen, wenn man darum gebeten wird. Der Bischof soll die Priestertumsführer und die FHV-Leitung dazu anhalten, gemeinsam mit den Heimlehrern und Besuchslehrerinnen herauszufinden, wer Hilfe benötigt. Zweitens, der Bischof ist verpflichtet, wenn er jemandem hilft, nicht zu vergessen, dass er die Eigenverantwortung des Betreffenden zu stärken hat. Jeder Einzelne ist für sich selbst verantwortlich. Wenn der Betreffende nicht in der Lage ist, für sich selbst zu sorgen, haben die nächsten Angehörigen sowie die weitere Verwandtschaft die Pflicht und die Gelegenheit zu helfen. Drittens, für uns gilt der Satz, das Leben erhalten, nicht den Lebensstil. Um das Leben zu erhalten, ist die Hilfe der Kirche darauf ausgerichtet, Lebensmittel, Kleidung, eine angemessene Unterkunft sowie weitere Hilfe zur Verfügung zu stellen, die nach Auffassung des Bischofs erforderlich ist, um dem Betreffenden zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Es wird erwartet, dass derjenige alles, was er besitzt, für seinen Unterhalt aufwendet und sich auf geregelte Weise auf die Grenzen seines Budgets einstellt. Viertens, ein Grundsatz, nach dem wir für gewöhnlich handeln, lautet, helfen Sie mit Waren, bevor Sie mit Geld helfen. Nach Möglichkeit versorgt der Bischof die Mitglieder mit Artikeln des täglichen Bedarfs, statt ihnen Geld zu geben oder ihre Rechnungen zu bezahlen. Wo es keine Vorratshäuser des Bischofs gibt, können die benötigten Artikel aus dem Fastopfer beschafft werden. Einer der wichtigsten Grundsätze lautet, Gelegenheiten zur Arbeit oder zum Dienen verschaffen. Damit jemand, der sich in einer Notlage befindet, seine Würde bewahrt, soll man seinen Lebensumständen entsprechend Möglichkeiten ausfindig machen, dass er arbeitet oder etwas für andere tut. Der Wert der Arbeit oder Dienstleistung muss der empfangenen Unterstützung nicht entsprechen, aber genügen, um ihn nicht zum Almosenempfänger abzustempeln und kein Anspruchsdenken zu schüren. Der Gemeinderat kann dabei helfen, indem er eine Liste sinnvoller Arbeitsmöglichkeiten erstellt und pflegt. Lassen Sie uns vor diesem Hintergrund auf einige Fragen eingehen, die sich Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer wichtigen Aufgabe, die Armen ausfindig zu machen und für sie zu sorgen, stellen. Gibt es Fragen, die Sie dazu gerne stellen möchten? Bischof Bednar, bitte.
In Anbetracht dessen, dass wir als Bischöfe konkret für die Wohlfahrtsunterstützung zuständig sind, gibt es noch jemanden, den wir bei dieser Aufgabe ohne Bedenken um Hilfe bitten können?
Dem Bischof steht es frei, eine ganze Reihe von Helfern bei dieser Aufgabe hinzuzuziehen. Insbesondere seien die Mitglieder des Gemeinderats, die Priestertumskollegien und die FAV genannt. Sie alle können dem Bischof bei dem helfen, was er in der Wohlfahrtsarbeit kurz- oder langfristig braucht. Diesen Führungsbeamten stehen Heimlehrer und Besuchslehrerinnen zur Seite sowie anerkannte Fachleute. Bischof Bangerle.
Danke sehr. Was die Frage der Wohlfahrt betrifft, wie kann ich als Bischof die Führungsbeamten in meiner FAV und in den Kollegien besser einsetzen?
Die Führungsbeamten der FAV und der Kollegien können in diesem Betätigungsfeld ausgesprochen hilfreich sein. Die Wohlfahrt sollte ein Hauptanliegen der Priestertumskollegien und auch der FAV sein. In den Leitungsversammlungen sollte regelmäßig darüber gesprochen werden. Unter der Leitung des Bischofs sollen die Priestertumskollegien und die FAV den Mitgliedern helfen, im Bereich Wohlfahrt sowohl kurzfristig als auch langfristig Lösungen für sich zu finden und unabhängig zu werden. Der FHV-Leiterin kommt dabei eine besondere Rolle zu. Üblicherweise arbeitet sie dem Bischof zu, indem sie Mitglieder besucht, die ihre Unterstützung brauchen. Sie hilft ihnen, ihren Bedarf zu ermitteln und macht dem Bischof Vorschläge, wie geholfen werden soll. Der Bischof und die FHV-Leiterin können für diese Ermittlung das Formular Analyse der Bedürfnisse und der verfügbaren Mittel verwenden. Weitere Fragen? Ja, bitte, Bischof Smoot.
Bischof Burton, was meinen Sie, wie wir das Gesetz des Fastens ansprechen können, damit die Mitglieder es besser verstehen?
Das Gesetz des Fastens ist eine der Grundlagen des geistigen Wohlbefindens der Kinder unseres himmlischen Vaters. Er hat das Gesetz des Fastens, genau wie das Gesetz des Zehnten, zum Segen seines Volkes eingerichtet. Ein Bischof muss allen Mitgliedern klarmachen, wie wichtig es ist, nach diesen Gesetzen zu leben. Er soll sie auch über die Segnungen belehren, die der Herr verheißt, wenn man nach diesen Gesetzen lebt. Diese bestehen unter anderem darin, dass man dem Herrn nahe ist, in vermehrter geistiger Kraft, zeitlichem Wohlergehen, mehr Mitgefühl und einem stärkeren Wunsch zu dienen. In einigen Gebieten der Welt gibt es Vorratshäuser des Bischofs für die Versorgung mit Lebensmitteln und Kleidung. Wo kein Vorratshaus des Bischofs zur Verfügung steht, wird das Fastopfer dafür verwendet, Lebensmittel und Kleidung zu besorgen. Man verwendet es auch für ein Dach über dem Kopf, medizinische Versorgung und weitere lebenserhaltende Hilfe. Es ist jedoch nicht erforderlich, dass in einer Gemeinde oder einem Pfahl genau so viel vom Fastopfer ausgegeben wird, wie gespendet wurde. Eine Frage noch. Bischof Ebsen.
Bischof Burton, bei der derzeitigen Wirtschaftslage beobachten wir, wie immer mehr Familien einzelne Mitglieder Schwierigkeiten haben, ihre Hypothekendarlehen abzuzahlen. Ist es statthaft, mit unseren Mitteln bei Hypothekendarlehen zu helfen?
Wie Sie zweifellos wissen, ist Wohlfahrtsunterstützung normalerweise nur auf vorübergehende Zeit ausgelegt. Der Bischof soll gemeinsam mit den Führungsbeamten der Kollegien und der FAV und bei Bedarf auch mit anderen Fachleuten den Empfängern bei einem Plan für ihre Selbstständigkeit helfen, damit sie keine Wohlfahrtsunterstützung mehr brauchen. Sollte die Bezahlung einer Hypothekenrate Sie in die Lage versetzen, Ihren Plan für die Selbstständigkeit kurzfristig zu verwirklichen, könnte dies durchaus wünschenswert und statthaft sein.
Bischof, ist es vertretbar, wenn jemand Wohlfahrtshilfe vom Staat bekommt, zusätzlich Wohlfahrtsunterstützung von der Kirche zu gewähren?
Es kann schon vorkommen, dass ein Mitglied die Allgemeinheit oder den Staat für seine Grundbedürfnisse in Anspruch nimmt. Der Bischof sollte sich mit solchen Angeboten vertraut machen. Zu den gern genutzten Quellen gehören Krankenhäuser, Ärzte und andere medizinische Versorgungseinrichtungen, berufliche Weiterbildungsstätten und allgemein zugängliche Stellenvermittlungen, Hilfsangebote für behinderte Menschen. In den meisten Kommunen gibt es einen Berufsberater oder Sozialarbeiter, der unsere Wertvorstellungen teilt. Hilfen für die Genesung von Suchtkrankheiten sind weiter verbreitet als je zuvor. Auch wenn Mitglieder der Kirche Unterstützung von nichtkirchlichen Quellen erhalten, hilft der Bischof ihnen hoffentlich, von diesen nicht in irgendeiner Weise abhängig zu werden. Nach Möglichkeit arbeiten die Mitglieder als Gegenleistung für die erhaltene Unterstützung. Wir müssen aufpassen, dass jemand nicht zum Almosenempfänger wird und glaubt, er könne Ansprüche stellen. Brüder und Schwestern, wir hatten nun ein paar Minuten lang die Gelegenheit, über die heiligen Grundlagen dafür zu sprechen, wie man jemandem in Not hilft. Möge der Herr Sie alle segnen, wenn Sie Ihrer Aufgabe nachkommen, sich den Kindern des himmlischen Vaters zuzuwenden und Ihre Liebesfähigkeit und das Mitgefühl, das sich einstellt, wenn man dient, zu beweisen. Ich bitte den Herrn demütig um seinen Segen für Sie und tue dies im Namen Jesu Christi. Amen.
My brothers and sisters, how grateful.
Meine lieben Brüder und Schwestern, wie dankbar bin ich doch, dass ich über ein Thema sprechen kann, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich das Wohlfahrtsprogramm der Kirche. Etwas abseits der Hauptstraßen von Salt Lake City, vom Menschengedränge entfernt, liegt ein wohlbekannter Platz. Hier dienen im Stillen und motiviert durch christliche Liebe Arbeiter einander gemäß dem göttlichen Plan des Herrn. Ich spreche vom Welfare Square, manchmal auch das Vorratshaus des Bischofs genannt. An dieser zentralen Stelle und vielen weiteren Orten in aller Welt werden Früchte und Gemüse konserviert und Verbrauchsgüter verarbeitet, etikettiert, gelagert sowie an bedürftige Menschen ausgegeben. Nichts deutet hier auf staatliche Unterstützung hin. Noch sieht man Geld über den Ladentisch gehen, da nur Bestellformulare mit der Unterschrift eines ordinierten Bischofs eingelöst werden. Ich durfte von 1950 bis 1955 als Bischof über 1080 Mitglieder präsidieren, die im Zentrum von Salt Lake City wohnten. In der Gemeinde gab es 84 Witwen und vielleicht 40 Familien, die bedürftig waren, und zu verschiedenen Zeiten und in gewissem Maß die Wohlfahrtsdienste in Anspruch nehmen durften. Die Einheiten der Kirche erhielten gezielt Aufträge, um dafür zu sorgen, dass den Bedürftigen das gegeben werden konnte, was sie brauchten. In einer Einheit der Kirche wurde Fleisch produziert, in einer anderen wurden Orangen angebaut, in der nächsten Gemüse oder Weizen. Eben eine Auswahl an Grundnahrungsmitteln, damit sich das Vorratshaus füllte und die älteren Menschen und die Bedürftigen versorgt waren. Der Herr bereitete den Weg, als er verkündete, und das Vorratshaus soll durch die Weihungen aus der Kirche erhalten bleiben, und Witwen und Waisen sollen versorgt werden, ebenso die Armen. Dann mahnte er, aber es muss notwendigerweise auf meine eigene Weise geschehen. Nicht weit von dort, wo ich wohnte und diente, betrieben wir eine Geflügelfarm. Die meiste Zeit war es ein effizient betriebenes Wohlfahrtsprojekt, das das Vorratshaus mit tausenden frischer Eier und hunderten Pfund kochfertiger Hähnchen belieferte. Manchmal jedoch führte das ehrenamtliche Stadtbauerntum nicht nur zu Blasen an den Händen, sondern auch zur Frustration. Ich werde beispielsweise nie vergessen, wie wir einmal die jungen Träger des aaronischen Priestertums zusammenriefen, um unsere Geflügelfarm einem gründlichen Frühjahrsputz zu unterziehen. Unsere begeisterte und dynamische Gruppe versammelte sich bei der Farm und jätete, harkte und verbrannte große Mengen an Unkraut und Schutt. Im Licht des glimmenden Lagerfeuers aßen wir Würstchen und beglückwünschten uns zu unserer guten Arbeit. Die Farm war jetzt sauber und ordentlich. Doch dann folgte die Katastrophe. Der Lärm und das Feuer hatten die 5000 sensiblen Legehennen so verschreckt, dass die meisten die Federn verloren und keine Eier mehr gaben. Danach nahmen wir immer ein bisschen Unkraut in Kauf, solange wir nur mehr Eier produzierten. Kein Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, das jemals Erbsen eingemacht, Zuckerrüben geschnitten, Heu geschleppt, Kohlen geschaufelt oder irgendwie sonst dazu beigetragen hat, für die Bedürftigen zu sorgen, vergisst oder bereut jemals diese Erfahrung. Engagierte Männer und Frauen helfen bei der Durchführung des gewaltigen und inspirierten Wohlfahrtsprogramms. Doch in Wirklichkeit würde der Plan durch die Bemühungen allein niemals gelingen, denn dieses Programm funktioniert durch Glauben auf die Weise des Herrn. Mit anderen zu teilen, was wir haben, ist für unsere Generation nichts Neues. Wir müssen uns nur dem Bericht im ersten Buch Könige in der Bibel zuwenden, um diesen Grundsatz nochmals klar zu erkennen. Wenn wir den Rat des Herrn befolgen und für die Bedürftigen sorgen, profitieren alle davon. Dort lesen wir, dass eine äußerst schwere Dürre das Land befallen hatte, eine Hungersnot folgte. Der Prophet Elia erhielt vom Herrn eine Weisung, die ihn gewiss verwunderte. Geh nach Sarepta, ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. Als er die Witwe gefunden hatte, bat Elia sie, bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring mir auch einen Bissen Brot mit. Ihre Antwort beschrieb ihre erbärmliche Lage. Sie erklärte, dass sie gerade ein letztes kärgliches Mahl für sich und ihren Sohn zubereitete, und dann würden sie sterben. Wie unglaubwürdig muss Elias Antwort ihr geklungen haben. Fürchte dich nicht, geh heim und tu, was du gesagt hast, nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen, bis zu dem Tag, an dem der Herr wieder Regen auf den Erdboden sendet. Sie ging und tat, was Elia gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Sohn viele Tage zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht. Das ist der Glaube, der schon immer die Motivation und Inspiration für den Wohlfahrtsplan des Herrn war. Mögen wir, wenn wir einen Tag pro Monat fasten und großzügig mindestens den Gegenwert der eingesparten Mahlzeiten in den Fastopferfonds zahlen, daran denken, wie Jesaja das wahre Fasten beschrieb. Es besteht darin, an die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdachlosen Armen ins Haus aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden, und dich deinen Verwandten nicht zu entziehen. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte, und deine Wunden werden schnell vernarben. Deine Gerechtigkeit geht dir voran, die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Wenn du dann rufst, wird der Herr dir Antwort geben. Und wenn du um Hilfe schreist, wird er sagen, hier bin ich. Der Herr wird dich immer führen. Auch im dürren Land macht er dich satt. Du gleichst einem bewässerten Garten, einer Quelle, deren Wasser niemals versiegt. Durch unser heiliges Fastopfer wird der Betrieb der Lagerhäuser finanziert, der Geldbedarf der Armen und die medizinische Versorgung der mittellosen Kranken abgedeckt. Bekanntlich wird das Fastopfer vielerorts jeden Monat von den Jungen eingesammelt, die das aaronische Priestertum tragen, und zwar gewöhnlich früh am Sonntagmorgen. Ich weiß noch, wie eines Morgens die Jungen in der Gemeinde, in deren Bischof ich war, verschlafen und etwas zerzaust angetreten waren und sich ein wenig darüber beklagten, dass sie so früh aufstehen mussten, um ihren Auftrag zu erfüllen. Wir tadelten die Jungen in keiner Weise, aber in der folgenden Woche begleiteten wir sie zum Welfare Square in Salt Lake City zu einer Führung. Dort sahen sie mit eigenen Augen, wie jemand, der gelähmt war, die Telefonzentrale bediente, ein älterer Mann Regale auffüllte, Frauen Kleider für den Versand zurechtlegten und sogar eine blinde Schwester Etiketten auf Konserven klebte. Hier verdienten Menschen ihren Lebensunterhalt durch die Arbeit, die sie leisteten. Die Jungen wurden ganz still, als sie Zeugen wurden, wie ihre Bemühungen jeden Monat dazu beitrugen, die heiligen Fastopfergelder zu sammeln, durch die den Bedürftigen geholfen wird und Menschen, die sonst arbeitslos wären, eine Beschäftigung erhalten. Von diesem heiligen Tag an brauchten wir die Jungen nicht mehr zu drängen. Am Morgen eines jeden Fastsonntags standen sie in Sonntagskleidung bereit und konnten es kaum erwarten, ihre Pflicht als Träger des aaronischen Priestertums zu erfüllen. Sie verteilten und sammelten nicht mehr bloß Umschläge. Sie halfen, die Hungrigen zu speisen und den Obdachlosen ein Dach über dem Kopf zu geben. Und das alles auf die Weise des Herrn. Sie lächelten häufiger und ihr Gang hatte mehr Elan. Vielleicht verstanden sie nun besser die klassische Passage: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Man könnte sich nun fragen, was diejenigen, die beim Wohlfahrtsprogramm helfen, zu solcher Hingabe veranlasst. Und zwar jeden Arbeiter. Die Antwort lautet ganz schlicht: ein persönliches Zeugnis vom Evangelium Jesu Christi, ja, der Herzenswunsch, den Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und allen Gedanken zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst. Dies brachte einen inzwischen verstorbenen Freund von mir, der im produzierenden Gewerbe tätig war, dazu, mich damals, als ich Bischof war, anzurufen und mir zu sagen: Ich schicke für diejenigen, die sonst darauf verzichten müssten, einen Sattelzug mit Hänger voller Zitrusfrüchte zum Lagerhaus. Sag im Lagerhaus Bescheid, dass der Lastwagen kommt und dass nichts dafür berechnet wird, aber, Bischof, niemand soll wissen, wer ihn geschickt hat. Ich habe selten solche Freude und Dankbarkeit erlebt, wie diese großzügige Tat sie ausgelöst hat. Ich habe auch nie daran gezweifelt, welchen ewigen Lohn dieser ungenannte Wohltäter inzwischen erhalten hat. Solche freundlichen, großzügigen Taten sind keine Seltenheit, sondern an der Tagesordnung. Unterhalb der stark befahrenen Autobahn, die um Salt Lake City herumführt, stand früher das Haus eines älteren, alleinstehenden Mannes namens Louis, der infolge einer Lähmung nie einen Tag ohne Schmerzen und viele einsame Tage erlebt hat. Als ich ihn an einem Wintertag besuchte, brauchte er recht lange, bis er mir die Tür öffnete. Ich betrat sein gepflegtes Haus. Außer in der Küche war es überall furchtbar kalt. Die Temperatur in den anderen Räumen lag zwischen 4 und 5 Grad. Der Grund: er hatte nicht genug Geld, um irgendeinen anderen Raum zu heizen. Die Wände mussten tapeziert, die Decken niedriger gemacht und die Schränke gefüllt werden. Der Besuch bei meinem Freund beunruhigte mich, und so sprach ich seinen Bischof an. Daraufhin geschah ein Wunder der Liebe, veranlasst durch einen Augenzeugenbericht. Die Mitglieder der Gemeinde wurden eingeteilt und der Liebesdienst begann. Einen Monat später rief mein Freund Louis mich an und bat mich vorbeizuschauen, um zu sehen, was ihm widerfahren war. Ich kam und sah tatsächlich ein Wunder. Die Gehwege, die von den Wurzeln großer Pappeln aufgerissen gewesen waren, hatte man erneuert. ebenso die Veranda. Eine neue Tür mit glänzenden Beschlägen war angebracht worden. Die Decken waren abgehängt, die Wände tapeziert und das Holz gestrichen. Das Dach war neu gedeckt und die Schränke waren gefüllt worden. Das Haus war nicht mehr kalt und ungemütlich. Es machte jetzt einen sehr einladenden Eindruck. Bis zuletzt hob Lou sich auf, mir zu zeigen, was sein ganzer Stolz und seine ganze Freude war. Auf seinem Bett lag ein schöner Überwurf mit dem Wappen seiner Familie, des MacDonald-Clans. Er war mit liebevoller Sorgfalt von den Frauen der Frauenhilfsvereinigung angefertigt worden. Bevor ich ging, erfuhr ich noch, dass die jungen Erwachsenen jede Woche eine warme Mahlzeit vorbeibrachten und mit ihm einen Familienabend abhielten. Wärme war an die Stelle von Kälte getreten. Durch Reparaturen waren die Abnutzungserscheinungen vieler Jahre beseitigt worden. Aber noch bedeutsamer war, dass Hoffnung die Verzweiflung vertrieben hatte und die Liebe jetzt triumphierend herrschte. Alle, die an diesem bewegenden Schauspiel aus dem echten Leben beteiligt gewesen waren, hatten die Worte des Meisters persönlich erneut schätzen gelernt. Geben ist seliger als nehmen. Ich verkünde allen, die mich hören können, dass der Wohlfahrtsplan der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, von Gott, dem Allmächtigen, inspiriert ist. Der Herr Jesus Christus ist wahrhaftig dessen Urheber. Er lädt Sie und mich ein. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Mögen wir seine Stimme hören. Mögen wir seiner Gegenwart die Tür zu unserem Herzen öffnen. Und möge er unser ständiger Begleiter sein, während wir bemüht sind, seinen Kindern zu dienen. Darum bete ich demütig in seinem heiligen Namen, ja, im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Amen.